Wie kann man nachhaltig eine positive Wertentwicklung erzielen? Und das bei Nullzinspolitik und ausufernden Staatsschulden. Eine bevorzugte Strategie, um ein ausgewogenes Chancen-Risikoprofil zu erreichen, sind Investmentansätze, die in ihrem Anlageuniversum Aktien, Anleihen und Cash bzw. Absicherungsstrategien berücksichtigen. Eib und Wallwitz verfolgt bereits seit 2007 mit dem Phaedrus Funds Balanced sehr erfolgreich genau diesen Ansatz. Und das sehen wir uns heute genauer bei Fonds im Fokus an. Phaedrus Funds Balanced, was bedeutet intelligent investieren, lautet das Thema. Herzlich willkommen dazu. Zugeschaltet aus München ist uns Dr. Ernst Konrad, seit 2009 geschäftsführender Gesellschafter bei Eib und Wallwitz und darüber hinaus auch noch Lead Portfolio Manager. Ein herzliches Grüß Gott, Herr Dr. Konrad.
Grüß Gott, Herr Schmidt.
Michael Wimmer in unserem Münchner Studio führt das Interview. Er ist Senior Analyst bei Fonds Consult Research. Herzlich willkommen, Herr Wimmer.
Grüß Gott, Herr Schmidt.
Ja, ich freue mich auf ein angeregtes Gespräch und darf hier bitte an Sie übergeben.
Sie sind seit über 10 Jahren mitverantwortlich für das Management und auch für das Wachstum des Phaedrus Funds Balanced. Der Fonds wurde 2007 aufgelegt. Welche Anlagephilosophie stand in den ersten Jahren inmitten der Finanzkrise im Mittelpunkt und wie hat sich der Investmentansatz über die Jahre weiterentwickelt?
Ja, die Gründungsidee des Fonds war, dass mein Partner Dr. von Wallwitz und ich im Grunde ein Produkt auflegen wollten, das so ähnlich investiert wie wir privat. Und das unterscheidet sich doch relativ stark von dem, was in der Branche üblich ist. Es geht darum, wir wollen ein breit diversifiziertes Portfolio, das allerdings sich nicht um irgendwelche Benchmark-Restriktionen kümmern muss, sondern das langfristig ausgerichtet ist, in dem viele Assetklassen vertreten sind, wobei man mit allen Assetklassen möglichst gut Geld verdient. Und ganz wichtig ist uns auch, dass wir seit jeher einen alternativen Risikobegriff vertreten. Wir definieren Risiko nicht im kapitalmarkttheoretischen Sinne, sondern eher im Sinne von Warren Buffett, Don't lose, und die Gefahr eines größeren Verlusts oder langanhaltenden Verlusts sollte möglichst minimiert werden. Und so wollten wir investieren. So haben wir privat immer investiert und wir dachten, das ist vielleicht auch in der Finanzkrise ein attraktives Vehikel für andere Investoren. Und toi, 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 wir haben damit irgendwie doch einen Nerv getroffen.
Wie groß ist das Investmentteam und das Research-Team und wie sind die Verantwortlichkeiten aufgeteilt?
Wir sind aktuell zu sechst, also wir haben den Fonds zuerst zu zweit hochgezogen und uns dann eben zunehmend erweitert, weil wir auch in andere Assetklassen dann allmählich uns vorgetastet haben. Mein Kollege und ich, wir kommen ja beide ursprünglich aus dem Aktienbereich, haben aber dann schon Schleifen gemacht zu den Unternehmensanleihen, zur Asset Allocation. Und je tiefer wir in einzelne Assetklassen reingegangen sind, desto eher war es dann natürlich nötig, Personal aufzubauen. Und wir sind aktuell zu sechst. Die Strategie bestimmen weiterhin der Dr. von Wallwitz und ich. Wir machen uns relativ viel Arbeit bezüglich der Entwicklung des Weltbilds und der Entwicklung der Auswirkungen dieses Weltbilds auf die einzelnen Anlageklassen. Und dann haben wir Spezialisten für die einzelnen Marktsegmente, für Aktien, für Anleihen und für den eher quantitativen Bereich.
Sie haben gesagt, Ihr Investmentprozess ist in erster Linie top-down getrieben.
Richtig.
Aber auch die Einzeltitelanalysen haben einen hohen Stellenwert. Können Sie uns Ihren Investmentprozess näher erläutern und was macht ein attraktives Unternehmen für Sie aus?
Ja, ein attraktives Unternehmen ist zum einen mal in der gesamten Kapitalstruktur zu betrachten. Also wir sind prinzipiell bereit, einem Unternehmen sowohl Eigenkapital als auch Fremdkapital zur Verfügung zu stellen. Also wir investieren entweder in die Aktien dieses Unternehmens oder in die Anleihen. Auf der Aktienseite investieren wir gerne in Unternehmen, die längerfristig ein überdurchschnittliches Gewinnwachstum und damit auch eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Dafür gibt es zwei Voraussetzungen, die wir unter den sogenannten Schumpeter-Eigenschaften zusammengefasst haben. Das sind zum einen Unternehmen, die sehr innovativ sind. Das sind die Herausforderer oder man kennt das auch unter dem Stichwort Prozess der kreativen Zerstörung. Und eben die Unternehmen, die über Marktmacht verfügen, die Monopolisten sind und da eben entsprechend höhere Renditen erwirtschaften können, einfach aufgrund von Markteintrittsbarrieren, von besonderen Fertigkeiten. Und das sind die beiden Unternehmenstypen, nach denen wir Ausschau halten, die unseres Erachtens und nach unseren Analysen, unterstützt auch die Literatur, langfristig wirklich eine überdurchschnittliche Wertentwicklung versprechen.
Entsprechend ist ja auch im Portfolio eine höhere Gewichtung in bestimmten Branchen und Sektoren zu beobachten. Sie haben es kurz angesprochen, aber wie kommt es nochmal genau dazu?
Also es ist so, dass natürlich die gewisse Branchen weder über Markteintrittsbarrieren noch über besonderes Innovationspotenzial verfügen. Denken Sie an die aktuellen Krisenbranchen, ob das jetzt der Tourismus ist, die Luftfahrt. Aber auch die Automobilindustrie in gewisser Weise, die Stahlindustrie. Als ich angefangen habe, vor bald 30 Jahren, ging es immer darum, die Aufgabe des Portfolio-Managers war, im Wesentlichen den Konjunkturzyklus zu timen. Also man hat eben sich angeschaut, in Phasen des Wirtschaftsaufschwungs ist man eben eher in Zykliker gegangen, wenn sich das Wirtschaftswachstum und damit auch das Gewinnwachstum abgeschwächt hat in eher defensive Werte. Jetzt ist es aber so, dass wir im Grunde seit der Finanzkrise keine wirklichen Konjunkturzyklen mehr haben. Ja? Und deswegen ist Wachstum auf einmal ein knappes Gut geworden. Und Investoren sind bereit, für Wachstum eine Prämie zu bezahlen. Und dieses Wachstum gibt es eben, sobald ich als Unternehmen ein Price Maker und kein Price Taker bin. Sprich, ich muss entweder besonders innovativ sein oder ich muss eben die Möglichkeit haben, höhere Margen aufgrund anderer Bedingungen erzielen zu können.
Bei Anleihen, wenn wir auf die andere Seite der Assetklassen gehen, ja, sind Sie gerne im High-Yield- und Nachrang-Anleihen-Segment unterwegs. Wie sieht hier Ihr Selektions- und Allokationsprozess aus?
Also bei Anleihen ist es so, dass das wesentliche Kriterium die Frage ist, inwieweit der Schuldner seinen Schuldendienst leisten kann. Wenn wir da Zweifel haben, investieren wir nicht bzw. würden verkaufen. Also uns interessiert jetzt nicht so sehr, wie stark der wächst, sondern ist er in der Lage, seine finanziellen Verpflichtungen zu erfüllen. Und wir haben eben auch in Anlehnung an die wissenschaftliche Literatur uns auf dieses niedrige Investment-Grade, bessere High-Yield-Segment konzentriert, wo eben tatsächlich über die mittlere bis lange Frist, das ist unser Investment-Horizont, also 3 bis 5 Jahre, deutliche Überrenditen zu erzielen sind, bei vertretbarem Risiko, sprich bei einer vertretbaren Ausfallwahrscheinlichkeit. Weil wie gesagt, das A und O für den Anleiheinvestor ist, wie schnell bzw. wann bekomme ich mein eingesetztes Kapital zurück? Und das ist eben das A und O. Und da betreiben wir eine detaillierte Unternehmensanalyse. Wir haben nicht so sehr viele Emittenten, aber wir schauen uns eben an, wie das Geschäftsmodell ist. Gibt es auch zum Beispiel eine entsprechend negative Historie? Und wir glauben, dass wir gerade in diesem Segment, das ich genannt habe, gut für die Risiken kompensiert werden und deswegen investieren wir. Das Interessante ist auch, dass man sich dadurch im Grunde auch ein höheres Aktienexposure durch die Hintertür holen kann, ohne jetzt die Aktienquote direkt großartig aufbauen zu müssen. Und vielleicht noch last but not least, aktuell ist ja das Thema, wann kommt die Inflation in aller Munde? Und da ist dieses Segment, in das wir investieren, eigentlich ein ganz hübscher Hedge, weil eben traditionell in Phasen anziehender Preissteigerungsraten dieses Segment besser läuft als die traditionellen Segmente.
Wie gehen Sie gerade in diesem Anleihensegment mit zunehmenden Liquiditätsrisiken um? Wir haben es ja ganz speziell auch im letzten Jahr im März wieder gesehen.
Ja. Also man muss sich natürlich im Klaren sein, das ist etwas für mittelfristig ausgerichtete Investoren. Das ist aber genau unser Investmenthorizont. Deswegen ein High-Yield-ETF ist sicher ein Problem, weil das eine tägliche Liquidität suggeriert, die im Zweifelsfall nicht da ist. Wir sagen unseren Investoren, man muss sich da eben ein bisschen Zeit nehmen. Der Investmenthorizont für den High-Yield-Bereich ist ungefähr so lang wie im Aktienbereich. Wir investieren nur in Emittenten oder beziehungsweise in Emissionen mit einem Volumen von Minimum 250 bis 300 Millionen Euro. Das gibt schon mal eine gewisse Liquidität. Aber klar, in Stressphasen ist die Liquidität weg, wenn man sie dann braucht. Deswegen waren wir so positiv überrascht, als die Fed auf einmal anfing, genau in dem Segment, in dem wir uns tummeln, auf einmal zu kaufen und Liquidität zur Verfügung zu stellen. Es ist natürlich eine Frage des Volumens, aber aktuell fühlen wir uns da gut aufgestellt. Wir haben auch ein breit strukturiertes Portfolio und sofern wir dann keine Mittelabflüsse haben, sind wir auch ganz gut aufgestellt und sehen da keine Veranlassung, jetzt panikartig verkaufen zu müssen. Also wie gesagt, toi toi toi, bislang geht es ganz gut, aber wir warnen immer davor, in einer Stressphase ist die Liquidität weg. Wobei ich vielleicht auch nochmal an die Finanzkrise erinnern darf, dass damals auch schon Pfandbriefe nicht mehr handelbar waren. Ja, also die Jumbos, die als eine der liquidesten Assetklassen weltweit galten, waren dann auch auf einmal illiquide.
Schauen wir uns mal die Allokation, Asset Allocation im Fonds an. Wie waren hier historisch die Min-Max-Gewichtungen, durchschnittliche Gewichtungen der Assetklassen, Aktienrenten und neuerdings auch Gold, wie ich gesehen habe? Vielleicht auch dazu ein paar Worte.
Gerne. Abstrahieren wir mal von der Finanzkrise, da waren wir praktisch aus dem Aktienmarkt komplett raus. Ja? Aber normalerweise haben wir irgendwo eine Quote, die sich zwischen Aktienquote, die sich zwischen 35 und 65 oder 60% bewegt, wobei wir immer das gesamte Aktienrisiko betrachten. Und wenn man das jetzt in eine Quote ummünzen würde, ist unsere Quote tendenziell höher, als sie offiziell ausgewiesen wird, weil wir natürlich durch diesen High-Yield-Bereich ein höheres Aktienbeta quasi der Emittenten haben, als jetzt bei traditionellen Anleihen. Das ist so. Und wir waren traditionell im High-Yield-Bereich gut investiert, was wir die letzten Jahre gemacht haben, weil wir eben gesehen haben, dass im Gegensatz zum Aktienmarkt das emittentenspezifische Risiko gestiegen ist, haben wir das Portfolio etwas verbreitert, sodass wir also möglichst versuchen, Klumpenrisiken zu vermeiden.
Zum Thema Gold noch ein paar Worte.
Wir glauben einfach, dass Gold aktuell nach wie vor als Diversifikationsanlageklasse eine gewisse Berechtigung hat und dass eben Gold aktuell attraktiver ist als lange Staatsanleihen oder auch als Liquidität, weil man eben nach wie vor von der Schwemme an Zentralbankgeld profitiert. Auch wenn das jetzt nicht immer so gut ist, aber man merkt es doch, dass in Monaten, in denen der Aktienmarkt mal ein bisschen schwächer ist oder wenn mal wieder so eine Phase von Risk-Off kommt, dass dann eben Gold seine Berechtigung hat und deswegen zur Diversifikation. Aber auch wichtig für uns ist immer, wir wollen mit jeder Assetklasse Geld verdienen. Also wir investieren nicht so gerne in Assetklassen, wo man mit relativ großer Sicherheit sagen kann, naja, plus minus null kommen wir vielleicht raus, aber wahrscheinlich zahlen wir drauf.
Mhm. Wollen wir uns ein wenig die Aktienmarktbewertungen ansehen, die tendenziell doch eher hoch ist. Wir sehen auf der einen Seite Gewinner der Pandemie im Technologiebereich, die hoch bewertet sind, aber auch entsprechend gutes, hohes Gewinnwachstum zeigen. Wir haben in Europa mehr zyklische Unternehmen, die günstig bewertet sind, die Gewinndynamik aber auch geringer ist. Wie sehen die Bewertungen, Gewinn- und Umsatzaussichten Ihrer Portfolio-Holdings aus?
Wir setzen ja stark auf diese Schumpeter-Aktien, sprich Unternehmen, die über Preissetzungsmacht verfügen, sei es, dass sie besonders innovativ sind, sei es, dass sie eben anderweitig Monopolrenten vereinnahmen können. Diese Unternehmen sind natürlich hoch bewertet im Vergleich zur Vergangenheit. In einer Situation, wo Wachstum ein knappes Gut ist, sind sie eben bereit, für Assetklassen, die ein höheres Wachstum und eine bessere Wertentwicklung versprechen, auch eine höhere Bewertung zu bezahlen. Deswegen greift oft diese Analyse der aktuellen Bewertung im Vergleich zu historischen Bewertungen etwas zu kurz. Ich will Ihnen ein Beispiel geben aus dem Finanzbereich. Ja, da heißt immer ja, Finanzwerte seien spottbillig. Ja, aber das Geschäftsmodell ist anders als noch vor 10 Jahren. Ja, also da kann man nicht unbedingt den Vergleich ziehen. Und natürlich haben wir im Schnitt hochbewertete Titel, aber wir fühlen uns da wohl und wir glauben auch, dass diese Bewertung durch ein entsprechendes Gewinnwachstum gerechtfertigt ist.
Das Fondsvolumen des Fidus Funds Balance liegt aktuell bei etwa 1,5 Milliarden, hat ja sich damit in den letzten 2 Jahren mehr als verdreifacht. Herzlichen Glückwunsch auf der einen Seite dazu.
Dankeschön, Dankeschön.
Aber inwiefern hat dies Auswirkungen auf die Anzahl der Titel und auch auf den Auswahlprozess?
Im Aktienbereich ist es kein Problem, da wir traditionell nicht im Small- und Mid-Cap-Bereich unterwegs sind. Ja, also wir sind bei den Large- oder sogar Mega-Caps, sodass da überhaupt keine Einschränkungen bestehen. Wir haben es vorher schon kurz thematisiert, Liquidität im Anleihebereich ist eher mal ein Thema, deswegen haben wir da tendenziell etwas mehr Titel als in der Vergangenheit. Aber wir fühlen uns nach wie vor jederzeit in der Lage, die bisherige Anlagestrategie, also die Anlagestrategie der letzten 10 Jahre, so umzusetzen. Und wenn wir dann mal deutlich größer sind, sprich Richtung 8 Milliarden, 5, 8 Milliarden, dann können wir sicher noch mal darüber nachdenken. Aber aktuell fühlen wir uns in keinster Weise restringiert. Vielleicht noch ein Wort zum High-Yield-Markt. Wir sind ja aktuell ausschließlich in Euro-Emissionen unterwegs. Eine Möglichkeit, noch weitere Segmente zu erschließen, ist, dass wir zum Beispiel in den US-High-Yield-Markt, der deutlich liquider und deutlich größer ist, investieren und dann eben eine Währungssicherung vornehmen. Und damit erweitern wir dann unser Investment-Universum und stoßen auch nicht so leicht an Grenzen.
Herr Dr. Konrad, der volkswirtschaftliche Bereich ist ja auch ein Steckenpferd von Ihnen.
Ja, genau.
Wie sehen Sie die weitere konjunkturelle Entwicklung und insbesondere auch die extrem expansive Geld- und Fiskalpolitik? Auf der einen Seite muss man sich auch die Frage stellen, ist solide Haushaltspolitik in Zukunft eigentlich noch notwendig, wenn die Notenbanken ohnehin alles aufkaufen?
Ja, also ich hoffe nicht, dass Sie mit dieser etwas provokanten These recht haben, Herr Wimmer. Das wäre längerfristig nicht gut und da sträuben sich natürlich dem Volkswirt sämtliche Nackenhaare. Aber wir sind natürlich aktuell gerade in den USA in so einem Sweet Spot, wo eben die Geldpolitik sehr locker ist, wo auch die Fed signalisiert hat, dass sie durch eine temporäre Beschleunigung des Preisanstiegs hindurchschauen wird. Und wir bekommen jetzt dieses große Fiskalpaket, sodass da eher mal die Gefahr eines stärkeren konjunkturellen Aufschwungs mit auch entsprechenden Rückwirkungen auf die Preisentwicklung zu erwarten ist. Allerdings glauben wir auch, dass eben die Autoritäten, also gerade jetzt die Fed, da hindurchschauen wird. In Deutschland ist ja schon wieder die Diskussion um die Finanzierung. Also da geht es ja darum, wie kommt man aus der expansiven Fiskalpolitik raus. Das erachte ich als ein bisschen zu früh. Es gibt ja sehr positive Beispiele aus der Vergangenheit, als damals die Schuldenquoten nach dem Zweiten Weltkrieg in den USA und Großbritannien so hoch waren und wie man eben allmählich aus der Krise herausgewachsen ist. Also sprich, man ist von der hohen Staatsverschuldungsquote heruntergekommen. Das lag eben daran, dass das Wachstum, das nominale Wirtschaftswachstum über dem Nominalzins lag. Dafür braucht man natürlich die Hilfe der Notenbanken, aber die ist aktuell da, sodass es eben die Chancen, die Voraussetzungen für einen nachhaltigen Schuldenabbau ganz gut sind, ohne dass wir jetzt massive Steuererhöhungen zu befürchten haben. Allerdings wird das, glaube ich, in den USA in der Wirtschaftspolitik traditionell besser verstanden als bei uns. Bei uns geht es immer um Schuldenrückzahlung. Darum geht es nicht. Es geht um Abbau der Schuldenquote, aber letztendlich nicht um die Rückzahlung.
Wir sehen jetzt zuletzt, gerade die letzten Daten zeigen es, bereits steigende Inflationstendenzen zumindest und auch eine steilere Zinsstrukturkurve. Ja. Könnte dadurch nicht die faire Bewertung gerade dieser, Sie haben es angesprochen, der Quality-Unternehmen durch die Discounted Cashflow-Analysen in der Bewertung unter Druck geraten?
Ja, also das ist sicher ein Punkt, der absolut valide ist. Deswegen setzen wir eben stark auf die Marktführer. Es sind leider jetzt in der Bewegung auch viele aus der zweiten oder dritten Reihe mit hochgespült worden, wo die Bewertungen sicher nicht so wirklich zu rechtfertigen sind. Dort sind wir allerdings nicht investiert und wir fühlen uns mit unseren Titeln nach wie vor wohl. Allerdings werden wir wohl nicht mehr diese sehr, sehr starke Outperformance der Quality-Titel gegenüber dem Rest sehen, sondern der Rest wird so ein bisschen aufholen. Also die Schere läuft eher etwas zusammen, als dass sie weiter auseinander geht.
Sie sehen aber gleichzeitig keine Renaissance der zyklischen Value-Unternehmen?
Nein, nicht wirklich. Also es hängt dann zu stark vom Geschäftsmodell ab. Und wenn Sie sich anschauen, die beiden großen Bereiche in diesem eher zyklischen Value-Segment sind die Finanztitel. Da muss man eben auch unterscheiden zwischen den USA und in Europa. In Europa haben viele Finanztitel, lassen wir mal die Versicherungen weg, aber die Banken kein wirklich belastbares Geschäftsmodell. Das sieht man jetzt gerade hier in Deutschland, dass man da doch immer auf der Suche ist und eigentlich seit der Finanzkrise nicht wirklich, sei es die Deutsche Bank oder die Commerzbank, ein entsprechendes Geschäftsmodell für sich entdeckt hat. Und der Automobilbereich, da wissen wir auch alle, welche Probleme es gibt. Und deswegen sind wir da eher etwas vorsichtig. Gleichwohl, es gibt natürlich auch ganz interessante Segmente innerhalb der deutschen Industrie. Man sollte die jetzt auch nicht kleinreden. Und dort, wo es eben beispielsweise auch aufgrund der fiskalpolitischen Stimulanz, Stichwort Green Deal, hinläuft, also Unternehmen, die in diesem Bereich tätig sind, die sollten eigentlich auch tendenziell profitieren. Und wir haben uns in letzter Zeit schon ein bisschen zyklischer aufgestellt.
Vielleicht eine kleine philosophische Frage, Antwort zu den Plattformunternehmen wie Microsoft, Facebook, Google, Alphabet. Werden diese Unternehmen die Welt in Zukunft eventuell noch mehr beherrschen? Auf der einen Seite, erste Frage. Und zum anderen Teil, wird sich diese Zweiteilung zwischen amerikanischen und chinesischen Playern, großen Playern, weiter etablieren und weiter fortsetzen?
Ja, also wir sehen ja jetzt schon quasi zwei Internetwelten. Wir sehen die Amerika-zentrierte Internetwelt und eben die chinesische. Und das wird sich eher noch verstärken. Ob die ihre marktbeherrschende Stellung weiter ausbauen, es ist auch die Frage, inwieweit die Regulierung sie lässt. Ja, also ich glaube, dass die Unternehmen jetzt deutlich vorsichtiger sind als noch vor einigen Jahren, denn die Regulierungsbehörden haben da doch jetzt schon Morgenluft gewittert und meinen, sie müssen etwas tun. In den USA ist vor allem immer wichtig, wie schätzen die Wähler einzelne Unternehmen ein? Wie ist deren Image, wer ist deren Standing? Das ist sicher bei Facebook stark angekratzt. Allerdings bei Alphabet oder bei Amazon oder bei Apple ist das Image weiterhin ganz gut. Und darauf achten amerikanische Politiker eben sehr stark. Also die Regulierung wird sicher etwas ungemütlicher. Allerdings wird das Geschäftsmodell der einzelnen Unternehmen nicht wirklich beeinträchtigen. Ich kann mir auch andererseits nicht vorstellen, dass sie ihre Dominanz versuchen, weiter auszubauen. Das wäre sicher kontraproduktiv. Man sollte da auch den Bogen nicht überspannen.
Wie sind Ihre Erwartungen jetzt ans Portfolio noch fürs restliche Jahr? Und warum sollten Anleger Ihren Fonds ausgerechnet jetzt kaufen?
Wir glauben, dass wir ein gutes Aktienjahr bekommen werden, also auf Sicht des gesamten Jahres irgendwo eine Wertentwicklung von so knapp 10%, also hoher einstelliger, niedriger zweistelliger Bereich, bleiben wir beim hohen einstelligen Bereich. Im Anleihesegment haben wir eben eine Durchschnittsrendite von um die 3%. Die sollte eigentlich auch realisierbar sein. Und damit rechnen wir eigentlich für den Fonds mit einer Rendite von 7 bis 8%, was ich glaube ganz, ganz attraktiv ist. Dieser Fonds eignet sich für längerfristig orientierte Anleger. Also man sollte 3 bis 5 Jahre Zeit haben. Man sollte keine Angst vor auch mal Rückschlägen haben. Das ist ganz, ganz normal. Aber wir haben ein attraktives Vehikel, das sowohl in der klassischen kapitalmarkttheoretischen Betrachtung, Stichwort Sharpe Ratio, attraktiv ist, als auch eben in der langfristigen Wertentwicklung, wenn man jetzt unserem Risikobegriff mehr Vertrauen schenkt. Ich glaube, wir haben ein attraktives Angebot für Anleger, das sich auch durchaus von anderen Mitbewerbern deutlich unterscheidet.
Vielen Dank, Herr Dr. Konrad. Ich habe gelernt, dass man kalkulierte, entsprechende Risiken eingehen muss, um auch attraktive Erträge als Investor erwirtschaften zu können. Ich danke Ihnen für das Gespräch und wünsche Ihnen viel Erfolg bei Ihren weiteren Investmententscheidungen. Alles Gute. Danke.
Danke, Herr Wimmer.
Herr Dr. Konrad, ich darf Sie noch mal herzlich begrüßen. Ich hoffe, Sie können mich verstehen.
Ja, hallo, Herr Schmidt.
Wunderbar.
Ich kann Sie gut hören.
Okay, dann verstehen uns bestimmt die Zuhörer auch alle gut. Ich habe jetzt eine ganze Reihe von Fragen schon reinbekommen. Ich will trotzdem, wir hatten ja schon in der Vorbereitung kurz das angeschnitten, das noch mal aufgreifen. Wir hatten ja eine sehr turbulente Börsenwoche. Zinsanstieg, zeitweise waren die Märkte gerade auf der Nasdaq massiv unter Druck. Wie schätzen Sie denn das aktuell ein, bevor ich dann zu den Fragen komme?
Ja, Sie sagen es, Herr Schmidt, wir haben in der letzten Woche doch einen deutlichen Zinsanstieg gehabt in den USA. Dieser Zinsanstieg, wir sind ja bei den 10-jährigen Renditen auf 1,5% hochgelaufen, sind hauptsächlich verursacht worden durch einen Anstieg der Realzinsen, während die Inflationserwartungen eher runtergegangen sind. Die Realzinsen, das muss man wissen, sind irgendwie so ein Spiegelbild oder auch ein Temperaturfühler für die Einschätzung des Wirtschaftswachstums. Und in den USA ist man doch recht sehr optimistisch für die Konjunktur, nicht zuletzt durch das Fiskalpaket, aber eben auch durch die weitere Unterstützung der Fed, dass sich eben dieser Wachstumsoptimismus in einem Zinsanstieg niedergeschlagen hat. Und das ist eigentlich für Aktien gar nicht so schlecht. Das ist etwas, was Anleihen mehr zusetzt als Aktien. Und da muss man dann auch ähnlich wie die Fed mal so ein etwas ruckelige Vorgehensweise oder so eine etwas unschöne Entwicklung in der einen oder anderen Woche nehmen. Wir haben ja in der letzten Woche im Fidros Balanced ungefähr 4% abgegeben, aber haben einen Großteil dieser Verluste bereits wieder aufgeholt, sodass wir eigentlich ganz zufrieden sind. Und bei unseren defensiven Produkten war es eben deutlich gemäßigter. Da haben wir eben in dem Conservative beispielsweise nur 1,5% verloren und haben diesen Drawdown mittlerweile weitgehend wettgemacht.
Gut, schon mal herzlichen Dank für Ihre Ausführungen an dieser Stelle. Ich würde jetzt gerne gleich eine Frage dort anschließen, die eigentlich thematisch gut passt, nämlich erfolgt Absicherung ausschließlich über Cash oder auch mittels Futures?
Ja, wir sind ja in erster Linie längerfristige Investoren. Das heißt, wir halten relativ wenig von taktischen Eingriffen. Und gerade in solchen Phasen wie jetzt mal im Februar, wo es auch vielleicht ein bisschen ungemütlicher geworden ist, da muss man sich eher die Frage stellen, stimmt das Weltbild, stimmt unsere aktuelle Einschätzung, stimmt prinzipiell unsere Positionierung? Und dann, wenn wir die Überzeugung haben, nein, es ist alles in Ordnung, nehmen wir auch keine Anpassungen in der Allokation vor. Wir machen typischerweise längerfristige Anpassungen, wenn wir das Gefühl haben, ja, das Weltbild hat sich irgendwie geändert oder da stimmt irgendetwas nicht, dann würden wir das auch physisch umsetzen, so wie wir das in der Vergangenheit gemacht haben, aber nicht mittels Derivaten.
Okay, dann habe ich zwei Fragen zu dem Thema Nachhaltigkeit, die versuche ich jetzt mal zusammenzufassen. Wie ausgeprägt ist der Nachhaltigkeitsfaktor und wie kann man dies verdeutlichen im Vergleich zu anderen Fonds oder ETFs? Das war die Frage 1, Nachhaltigkeit. Ja, und das, oder fangen wir einfach mal damit an, bitte von den Ausführungen.
Ja, zur Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit hat bei uns immer schon traditionell eine gewisse Rolle gespielt. Wir waren einer der ersten Vermögensverwalter in Deutschland, der diese UNPRI-Konvention unterschrieben hat. Also wir haben immer schon bestimmte Kriterien in unserem Investmentprozess zugrunde gelegt. Wir sind ein Haus, das allerdings sich nicht als reines ESG-Haus sieht. Der Phaedros Balanced ist dann auch ein sogenannter Artikel 8-Fonds, der dann eben Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt, aber eben kein nachhaltiger Fonds im engeren Sinne ist. Und da sind eben vor allem wichtig gewisse Ausschlusskriterien wie im Verteidigungsbereich, wie Atomkraft, wie Kinderarbeit. Das sind Dinge, auf die wir seit jeher geachtet haben. Und wir achten auch darauf, dass die Corporate Governance entsprechend gut ist. Und das ist eben eine Denkweise, die wir auch schon als ESG nicht so in aller Munde war, bereits beherzigt haben und die uns also in keinster Weise groß eingeschränkt hat in unserem Investmentansatz.
Gut, die zweite Frage, das hatte ich ja schon angedeutet, geht auch in diese Richtung, aber unterscheidet nochmal nachhaltige Unternehmen im Aktien- oder Anleihebereich. Und wenn Sie in kleinere Unternehmen investieren, ob die überhaupt schon so stark auf ESG-Kriterien achten?
Es ist so, dass teilweise da die Informationslage natürlich etwas spärlicher ist als bei großen Unternehmen. Da ist die Publizität einfach noch nicht so gut. Das kann im Anleihebereich immer mal passieren. Und da hilft es eben, wenn man bestimmte Sektoren von vornherein oder bestimmte Kriterien von vornherein anwendet, dann kann man relativ sicher sein. Und wir werden nicht zu 100% diese Kriterien jeweils umsetzen, aber im Balance zum Beispiel sind die Kriterien, die ich skizziert habe, weitestgehend, also mit einer Quote von etwa 80% umgesetzt. Und das ist ja eigentlich auch ganz schön.
Vielen Dank. Dann eine relativ einfache Frage. Durchschnittliche Anzahl der Titel?
Im Aktienbereich streben wir eine Titelzahl von irgendwo zwischen 30 und 40 an. Das schaffen wir auch im Allgemeinen. Es hängt immer etwas von der Situation ab, wie hoch eben das unternehmensspezifische Risiko, also das idiosynkratische Risiko im Vergleich zu dem Kapitalmarkt Beta eben ist. Das ist aktuell vertretbar, sozusagen normal. Also da haben wir eher weniger Titel. Im Anleihebereich ist es umgekehrt. Da ist aktuell das unternehmensspezifische oder das emittentenspezifische Risiko eher größer. Deswegen haben wir da mehr. Da geht es eher so Richtung 70 plus Emittenten.
Okay, vielen Dank. Dann die nächste Frage ist eine Frage beziehungsweise im ersten Teil eigentlich eine Aussage. Segelt der Fonds nicht sehr hart am Wind bei Aktien? Also in Klammern steht hier hohe Gewichtung Tech beziehungsweise Gesundheit, zyklischer Konsum. Und wie positionieren Sie sich quasi oder positionieren Sie sich dann neu, wenn andere Bereiche wieder gewinnen? Das ist sozusagen der erste Teil dieser Frage.
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Vielen Dank. Das ist natürlich der Kern unserer Investmentphilosophie. Wir sagen eben, wie auch schon in dem Videoeinspieler zu sehen war, dass wir uns auf diese zwei Bereiche, Monopolisten und Herausforderer, konzentrieren. Und diese Charakteristika findet man eben hauptsächlich in zwei Industrien, eben im Technologiebereich, im Gesundheitsbereich und dann natürlich teilweise auch noch im Konsumbereich beziehungsweise in vergleichbaren Sektoren. Und das ist natürlich der Kern unserer Investmentstrategie. Wir sind natürlich hart am Wind gesegelt, das ist, kann man so sagen. Wir haben auch profitiert natürlich von der Corona-Pandemie und diesem Fokus auf Tech und gerade Gesundheit. Aber wir glauben auch, und das zeigen auch unsere langfristigen Analysen, dass diese Segmente insgesamt eben auch längerfristig outperformen, weil sie eben Wachstumscharakteristika beziehungsweise eine bessere Chance auf eine Überrendite versprechen als jetzt die klassischen Zykliker, die eben nur mit der Konjunkturwelle nach oben und unten gespült werden, beziehungsweise nach oben gespült oder nach unten gezogen werden, zumal wenn diese Zyklen einfach nicht mehr so ausgeprägt sind. Und deswegen fühlen wir uns da weiterhin wohl. Und das ist sicher auch ein Unterscheidungskriterium zu vielen anderen Fonds in diesem Bereich, die eben doch eher traditioneller unterwegs sind.
Der zweite Teil der Frage, der sich dort noch anschließt, ist, inwieweit kann man den Fonds im Bereich Growth oder Value einordnen?
Value-Kriterien sind sicher eher weniger zu finden, Growth-Kriterien sind zu finden, aber wir legen auch sehr viel Wert auf Quality. Und da wir einen relativ hohen Anteil dieser sehr margenstarken Unternehmen haben, gefällt uns eben auch dieser Quality-Begriff sehr gut und das würden wir für uns auch in Anspruch nehmen, dass wir eben nicht reine Growth Manager sind, sondern dass wir in erster Linie Quality Manager sind, aber dass uns eben das Wachstum angesichts auch der konjunkturellen Großwetterlage lieber ist als jetzt nur eine niedrige Bewertung.
Vielen Dank für Ihre Ausführungen. Sie hatten es zwar kurz im Video schon angeschnitten, aber es kam auch eine Frage nochmal dazu rein. Gibt es ein Fondsvolumen-Limit?
Ja, also die Begrenzung wird am ehesten durch den Anleihebereich definiert. Da habe ich ja auch skizziert, wir sind aktuell rein in Euro-Emissionen unterwegs. Wir können uns aber auch den US-High-Yield-Markt erschließen und dann eben mit einer entsprechenden Währungsabsicherung agieren, sodass wir da schon noch entsprechende Möglichkeiten haben und ein Volumen, wo dann die Anlagestrategie vielleicht ein bisschen schwieriger umzusetzen ist, ist dann so Richtung 8 Milliarden. Und da sind wir doch noch ein bisschen weiter weg. Also
haben wir noch ein bisschen Platz. Letztendlich haben Sie ja im Video ausgeführt und jetzt gerade nochmal, aber da schließt sich eigentlich nochmal diese Frage an, Stichwort US-Dollar-High-Yield-Markt. Da ist letztendlich wieder auch ein Stück weit erst eine Aussage von dem Fragenden. Hier ist der Markt nicht schon sehr weit gelaufen, also ist es wirklich noch interessant, jetzt einzusteigen? Ja. Und wie ausgeprägt ist sozusagen die Expertise in Ihrem Haus, nachdem ja bisher in diesem Bereich eben nicht bis dato investiert worden ist?
Zwei sehr gute Fragen, vielen Dank. Ich will vielleicht mit der zweiten Frage starten. Das ist richtig, trauen wir uns das zu? Wir würden dann solche Emittenten bevorzugen, die typischerweise sehr groß sind und in mehreren Währungstranchen am Markt aktiv sind. Da gibt es so und so viele, die eben sowohl Euro- als auch Dollar-Tranchen haben. Da sprechen Sie dann über einen Emittenten, sodass wir quasi zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Also das hierzu, sodass sich dieses Problem ein bisschen relativiert, dass man eben mit einem kleinen, fokussierten Team nicht so ein großes Universum stemmt. Und darauf würden wir uns dann konzentrieren. Die erste Frage, der erste Teil der Frage zielt mehr auf die aktuelle Situation beziehungsweise auf die zukünftige Entwicklung der nächsten Monate ab. Da ist es so, dass eben durch die Tatsache, dass die Fed ja bereits in diesem Markt aktiv ist, in diesem High-Yield-Segment, also in dem besten High-Yield-Segment, in dem sogenannten Fallen Angels Bucket, ist dieser Markt deutlich besser gelaufen als der Eurozone, also als bei Euro-Emissionen. Die Spreads sind doch deutlich heruntergegangen, sodass ich diese Aussage des Fragestellers absolut unterstützen kann. Aktuell ist dieser Markt nicht besonders attraktiv, aber er ist prinzipiell strategisch interessant und deswegen halten wir uns den warm. Aber das ist sozusagen etwas für die Zukunft, wenn es eben auch unter Renditegesichtspunkten interessanter ist als aktuell.
Okay, vielen Dank. Ich würde noch mal auf einen Aspekt eingehen, den wir auch im Vorfeld diskutiert haben, weil ich denke, dass es für die Zuhörer auch noch mal sehr interessant ist, wie da Ihre Meinung ist, Stichwort USA versus Europa. Ja.
Ja. Ja, das ist eine interessante Fragestellung, Herr Schmidt. Also es geht doch vermeintlich immer in eine Richtung, aber wenn man dann etwas tiefer gräbt, sieht man doch erhebliche Unterschiede. Und zwar zum einen in der Liquiditätsversorgung, wenn man sich mal solche Indizes oder Indikatoren anschaut, die die Liquidität bzw. neudeutsch diese Financial Conditions bestimmen, dann ist doch das Umfeld in den USA wesentlich lockerer als bei uns. Also die EZB muss eigentlich stärker aufs Gas drücken oder aufs Gas treten als die Fed, um eben eine ähnliche Liquiditätsversorgung zu gewährleisten. Sprich, in der aktuellen Situation tut uns jede Einschränkung der Liquidität, jetzt nicht direkt durch die Zentralbank, aber durch die Umstände, sprich ein anziehender Euro oder etwas weitere Credit Spreads, mehr weh als den USA. Und das ist ein Thema, das man berücksichtigen muss. Gleichzeitig ist die konjunkturelle Entwicklung nicht so dynamisch. Gerade hier in Deutschland, aber auch durchaus charakteristisch für die gesamte Eurozone, haben Unternehmen jetzt in der Krise ihre Investitionstätigkeit zurückgefahren. Und gerade die Investitionen in die Zukunft, und das ist nicht so gut. Also in den USA sind die Unternehmen doch da stärker proaktiv, investieren mehr in Forschung und Entwicklung, haben auch andere Möglichkeiten. Das liegt natürlich auch an den tieferen Kapitalmärkten und an der besseren Verfügbarkeit von Eigenkapital. Aber da hinken wir eben hinterher. Und das macht mich für den zyklischen Aufschwung in der Eurozone leider etwas skeptisch.
Das heißt, Sie haben sozusagen auch in der Titelselektion nach wie vor Ihren Fokus sehr stark in den USA.
Ja. Wir haben nach wie vor sehr viel in den USA.
Zumal Sie da natürlich viel mehr Technologie und auch letztendlich Hightech im Gesundheitswesen finden. Das ist klar.
Genau, das ist einfach auch mit der Verfügbarkeit, ja. Aber ich habe es ja schon im Video-Einspieler gesagt, man sollte jetzt auch nicht den Stab brechen über der europäischen Industrie. Hier tut sich schon auch etwas. Und wenn man berücksichtigt, welche Erfolge gerade deutsche Unternehmen im Bereich der Impfstoffentwicklung haben, dann können wir auch einmal ein bisschen stolz sein, auch wenn es natürlich schade ist, dass sich diese Unternehmen ihr Kapital lieber an der Nasdaq holen als jetzt bei uns vor Ort. Aber das bringt einfach die Situation mit sich.
Gut, ich will mit folgender Frage abschließen, weil das, denke ich, für die Zuhörer auch nochmal interessant ist, zumal da ja ein starker Fokus ihrerseits drauf ist, sprich im Technologiesektor. Wie hoch sehen Sie dort das Risiko, weil das ja immer wieder mal durch die Presse geistert, Zerschlagung von Unternehmen? Und das zweite Thema in dem Zusammenhang, es wird ja immer wieder eine weltweite Zusatzsteuer quasi diskutiert für diese Unternehmen. Wie ist da Ihre Einschätzung?
Vielen Dank für die Frage. Ich möchte mit dem Anfang starten, also mit dem ersten Teil. Besteht das Risiko einer Zerschlagung? Es ist sicher jetzt ein wenig größer geworden unter der demokratischen Regierung in USA als noch unter Donald Trump, der doch da sehr industriefreundlich war. Aber die Frage ist das für den Anleger unbedingt schädlich? Es gibt durchaus ernstzunehmende Analysen, die zeigen, dass die einzelnen Teile großer Technologieunternehmen, sei es jetzt von Facebook, von Alphabet oder auch von anderen, dass die Summe der Einzelteile mehr wert ist als das aktuelle Unternehmen. Sodass natürlich das dann auch für den Anleger nicht unbedingt ein Schreckgespenst sein muss, sondern dass man sich dann eben sagen kann, okay, wenn eben, nehmen wir Alphabet, zerlegt wird in Google und den Rest, dann kann ich eben aussuchen, wo hinein ich investiere, und das ist eben unseres Erachtens nicht zum Schaden der Anleger. Also davor muss man sich nicht fürchten. Mit einer Digitalsteuer, sowas ist weltweit immer schwer durchzusetzen. Da muss man einfach abwarten. Es gibt immer wieder Versuche, was dann daraus wird. Wissen Sie, das ist diese klassische Kartellproblematik oder auch dieses Gefangenendilemma. Es hat immer jemand einen Anreiz auszuscheren und damit so ein Unternehmen als Steuerzahler für sich zu gewinnen, auch wenn er dann vielleicht weniger kriegt. Aber deswegen bin ich etwas skeptisch, ob sich sowas auf globaler Ebene wirklich durchsetzen lässt. Und dass Unternehmen Steueroptimierung betreiben, wie gesagt, wichtig, Steueroptimierung, nicht Steuerhinterziehung, ist, denke ich mal, auch nichts Neues. Und das muss man einfach akzeptieren. Und es gehören ja immer zwei dazu. Man schimpft immer, ja, Unternehmen zahlen meinetwegen in Irland oder in Luxemburg sehr wenig Steuern, aber irgendjemand muss ja mit Apple, Amazon und Co. auch diesen Steuerdeal abgeschlossen haben. Also sprich, dazu gehören immer zwei, und ob dann eben die einzelnen Regierungen sich so gut koordinieren, da bin ich etwas skeptisch. Da müssen wir uns einfach überraschen lassen. Ich glaube, da hat jeder seine eigene Meinung und da ist jede Meinung aktuell gleich wahrscheinlich.
Da würde ich Ihre Skepsis teilen. Nochmal herzlichen Dank für Ihre Ausführungen. Sehr profund, sehr interessant.
Vielen Dank für die guten Fragen.
Ja, bitte sehr. Ich möchte mich auch bei den Teilnehmern bedanken für die vielen Fragen und dass Sie heute so zahlreich dabei waren. Ja, wie geht's weiter? Sie finden alles, Video, Podcast, die mediale Begleitung und Präsentation im Partnercenter von Eib Wallwitz auf www.fundresearch.de. Und zu guter Letzt, morgen 11 Uhr ist die UBS im Interview mit dem Max Andal. Sein Thema Zukunft ist jetzt, Concentrated Alpha plus ESG. Wenn Sie noch nicht angemeldet sind, holen Sie das bitte gerne nach. Dann bedanke ich mich nochmal für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen einen schönen Tag. Bis morgen.
Dankeschön.